Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Lebensqualität und Einschränkungen im Alltag bei COPD-Erkrankten. Ein Springer Medizin Hörgang exklusiv zur Clara 2 Studie. Mit freundlicher Unterstützung von Armenarini Pharma GmbH, Ihr Partner in der Pneumologie. Mein Name ist Martin Burger und ich begrüße als Gast und Experten im Hörgang Dr. Andreas Horner, Oberarzt an der Abteilung für Innere Medizin 4, Pneumologie und Infektiologie am Kepler-Universitätsklinikum Linz. Hallo und grüß Gott.
Guten Morgen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Als Erstautor haben Sie die Clara 1-Studie durchgeführt, in der die Lebensqualität und die Auswirkungen auf den Alltag von Patienten mit stabiler COPD untersucht wurden. Die Studie wurde in heimischen pulmologischen Ordinationen durchgeführt. Was waren die wichtigsten Ergebnisse?
Ja, genau. Wir konnten eben in der Clara 1-Studie damals eben 850 Patienten österreichweit einschließen. Davon hatten eben ca. 55% eine Extubation im letzten Jahr, davon etwa 13% mit einer damit einhergehenden Hospitalisierung. Etwa die Hälfte dieser Patientinnen berichtete, dass sie keine sportliche Betätigung ausüben können. Und was für mich vor allem spannend war, wir haben ergänzend die Patientinnen und die betreuenden Ärzte unabhängig voneinander befragt, wie sie den globalen Gesundheitszustand des oder der jeweiligen Patientin einschätzen. Mit einer 5-Punkte-Skala eben von sehr gut über gut, einigermaßen schlecht bis zu sehr schlecht. Hier fand ich vor allem spannend, dass Patientinnen mit leichterer COPD, also wenig Extubationen und besserer Lungenfunktion, ihren Gesundheitszustand deutlich schlechter einschätzen als ihre betreuenden Ärztinnen. Im Gegensatz dazu, dass eben Patienten mit vielen Extubationen und schlechterer Lungenfunktion ihren eigenen Gesundheitszustand aber besser einschätzen als ihre betreuenden Ärzte. Hier besteht natürlich eine gewisse Diskrepanz zwischen den betreuenden Ärzten und dem subjektiven Krankheitsgefühl der Patienten. Ich denke, dass es dadurch sein könnte, dass wir Ärzte uns oft mehr auf objektive Befunde verlassen, zum Beispiel die Lungenfunktion oder vorhergegangene Extubationen, und hier vielleicht auch die Krankheitslast von Patientinnen im Frühstadium etwas unterschätzen.
Nun ist eine neue Studie mit dem Namen Clara 2 kürzlich veröffentlicht worden. In dieser Studie waren 630 COPD-Patienten von 89 niedergelassenen Pulmologen in Österreich eingeschlossen. Was wurde untersucht?
Genau, wir freuen uns eben, dass die Clara 2-Studie mit dem Titel Physical Activity, Depression, Quality of Life in COPD, also körperliche Aktivität, Depression und Lebensqualität in COPD-Patientinnen, rezent im International Journal of COPD veröffentlicht wurde. Wie Sie bereits erwähnt haben, wurden eben 630 Patientinnen österreichweit in 89 pneumologischen Facharztordinationen befragt. Hauptaugenmerk hier war die körperliche Aktivität, die depressive Verschiebung und die Lebensqualität. Es wurde eben der Patient Health Questionnaire 9 zur Einschätzung der depressiven Symptomatik und der St. George's Respiratory Questionnaire zur Einschätzung der respiratorischen Symptome verwendet. Es wurden wiederum stabile COPD-Patientinnen, also keine Extubationen in den letzten 4 Wochen, im niedergelassenen Bereich eingeschlossen. 62% waren Männer, etwa die Hälfte hatte zumindest eine Extubation im letzten Jahr und gut 10% wieder mit einem damit einhergehenden Krankenhausaufenthalt. Keine Hinweise eben auf eine depressive Symptomatik fanden sich in guter Hälfte, 54% der Patientinnen, was aber für uns wiederum heißt, dass auch beinahe die Hälfte Hinweise auf zumindest eine leichte depressive Symptomatik hatten. Hinweise auf eine schwere depressive Symptomatik fanden sich bei etwa 5% der Patientinnen. Hier ist erwähnenswert, dass Patientinnen mit ausgeprägter depressiver Symptomatik mehr Extubationen hatten und über mehr Schmerzen sowie Atemnot berichteten. Bezüglich der ebenfalls erhobenen Schmerzsymptomatik im Generellen zeigt sich folgendes Bild. 40,8% der Patientinnen berichtet über keine Schmerzen, dafür aber etwa 3% über sehr starke Schmerzen. Eine stärkere Schmerzsymptomatik war wiederum verknüpft mit mehr Extubationen, mehr depressiver Symptomatik und mehr respiratorischen Beschwerden, als auch mit einer geringeren Lebensqualität und weniger körperlicher Aktivität. Es berichteten auch Frauen tendenziell über etwas mehr Schmerzen.
46% der Patienten haben angegeben, dass sie sich körperlich stark beeinträchtigt fühlen. Ebenso viele haben von mindestens einer Exazerbation im Vorjahr berichtet in dieser Studie. Wie bewerten Sie diese Ergebnisse?
Das ist richtig, dass beinahe die Hälfte der Patientinnen über eine deutliche Einschränkung ihrer körperlichen Aktivität berichteten. Diese Patienten hatten ein höheres Lebensalter, mehr Exazerbationen, eine schlechtere Lebensqualität und berichteten über mehr depressive Symptome als über Schmerzen. Das heißt natürlich für uns als betreuendes Team, dass der CRPD immer auch als eine Multisystemerkrankung aufgefasst werden muss und wir uns bei der Behandlung dieser Patientinnen nicht nur auf die respiratorische Symptomatik konzentrieren dürfen. Exazerbationen, wie Sie erwähnt haben, sind bei CRPD-Patienten natürlich immer ein großes Thema, da sie mit einer Verschlechterung der weiteren Krankheitsprognose einhergehen. Hier müssen wir in der Behandlung alles Mögliche versuchen, diese Exazerbationen möglichst präventiv zu verhindern.
Eine Erkenntnis erscheint besonders besorgniserregend, die psychische Verfassung der Patienten und Patientinnen hinsichtlich Angst und Depressionen.
Und genau, da haben Sie recht. Wie besprochen, hat eben beinahe die Hälfte der CRPD-Patientinnen in unserer Beobachtungsstudie zumindest Hinweise auf eine depressive Symptomatik. Ich denke, dass es hier wichtig ist, auch die psychische Komponente dieser Erkrankung eben mitzuerfassen und eventuell auch den klinischen Alltagsscreening-Fragebögen zu verwenden und bei entsprechendem Bedarf den Patienten auch zur weiteren Therapie an Fachkolleginnen weiterzuverweisen. Hier ist sicherlich noch etwas mehr Aufmerksamkeit in der pneumologischen Fachwelt nötig.
Laut den Ergebnissen der Studie Clara 2 haben 49% der teilnehmenden COPD-Patienten eine Triple-Therapie erhalten. Dabei haben 60% der Patienten COPD Grad 1 oder 2 nach den Gold-Richtlinien. Mehr als 80% der Patienten hatten im Vorjahr entweder keine oder nur eine Exazerbation. Jedoch leiden etwa 80% von ihnen unter Dyspnoe. Als Pneumologe gefragt, wie bewerten Sie diese Ergebnisse?
Die Therapieempfehlung im Gold Report richtet sich ja vor allem anhand der Exazerbationshistorie sowie der Blut-Eosinophilen-Zahl. Wir haben in unserem Kollektiv eben, wie Sie erwähnt haben, gut 10% der Patientinnen, welche aufgrund einer CRPD-Exazerbation im letzten Jahr hospitalisiert wurden. Diese sind natürlich eine Gruppe, die wahrscheinlich von einer inhalativen Triple-Therapie inklusive dem ICS gut profitieren. Ob natürlich jetzt wirklich alle weiteren Patienten, wie Sie erwähnt haben, beinahe die Hälfte läuft unter einer Triple-Therapie, von den zusätzlichen inhalativen Cortison profitieren, ist doch zu hinterfragen. Und hier sollte auch immer das erhöhte Risiko für Pneumonien sowie auch mykobakterielle Infektionen bedacht werden und die inhalative Therapie wirklich auf den einzelnen Patienten angepasst werden.
Gemäß den Gold-Richtlinien ist es wichtig, die Wirksamkeit der COPD-Behandlung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Als Lungenfacharzt gefragt, wie würden Sie vorgehen, wenn Ihre Patienten mit ihrer aktuellen inhalativen Therapie unzufrieden sind und ihre Lebensqualität und Belastungsfähigkeit beeinträchtigt sind?
Also ich glaube, in diesem Fall ist es vor allem wichtig, mit dem Patienten eben auch einen Lungenrehabilitationsaufenthalt zu besprechen und auf die Patienten auch hier etwas zu motivieren. Und wenn dann sozusagen sowohl wir die Empfehlung ausgesprochen haben und der Patient auch hierfür ausreichend motiviert ist, sollte natürlich eine entsprechende Zuweisung erfolgen. Hier gibt es eben sehr gute Daten, dass dadurch eben die Belastungsfähigkeit verbessert werden kann. Und wie natürlich bei jedem Kontakt bei CRPD-Patientinnen im ärztlichen Setting, sollte auch mit den Patienten ein Rauchstopp diskutiert werden, falls nicht, wie zum Glück doch bei manchen Patientinnen bereits erfolgt ist. Und natürlich, vor allem wichtig in der nun kälteren Jahreszeit, sollte auch eine Aktualisierung des Impfstatus erfolgen. Influenza, Covid-19, Pneumokokken, Pertussis und neu auf mittlerweile die RSV-Impfung, die ja möglich ist für Patientinnen mit Komorbidität.
Welche Rolle spielt der Inhalator bei der Wirksamkeit einer medikamentösen COPD-Behandlung?
Für den Patienten ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass er eben mit seinem Inhalator gut zurechtkommt und er ihn auch richtig anwendet. Hier sind eben regelmäßige Schulungen der Patientinnen sowie auch eine vorzeigende Inhalation beim Arztbesuch eine mögliche Option, eben dies zu evaluieren. Für mich auch eine gute Schulungsmöglichkeit sind auch die online abrufbaren Schulungsvideos der Deutschen Atemwegsliga unter www.atemwegsliga.de. Ergänzend ist vielleicht noch zu erwähnen, dass für Patientinnen es oft noch einfacher ist, eben die gesamte inhalative Therapie aus einem Inhalationssystem zu erhalten. auch dann, wenn eben eine Umstellung auf ein anderes oder zusätzliches innovativen Wirkstoff notwendig wird.
Hat eine zweimal tägliche Anwendung Vorteile, zum Beispiel auf nächtliche Dyspnoe oder Husten?
Und genau, man geht schon davon aus, dass eben sozusagen eine zweimal tägliche Inhalation praktisch die Kontinuität der Wirksamkeit im Tagesverlauf etwas verbessern kann. Wir wissen eben, dass eine zweimal tägliche Inhalation vor allem morgendliche Symptome wie Husten oder Atemnot etwas verbessern kann. Das kann eben bei manchen Patientinnen für diese zweimal tägliche Inhalation sprechen. Man muss aber auch ganz klar sagen, für andere Patientinnen ist es einfach praktikabler, nur einmal täglich zu inhalieren. Und ich denke hier, dass man diese Vor- und Nachteile mit den Patienten eben ganz offen diskutieren kann und eben dann auf den einzelnen Patienten eingehen kann und das entsprechende Präparat verordnen kann.
Für die LABA-LAMA-Kombination Primica und die Anwendung mittels Genuair-Inhalator ist durch die Activates-Studie eine signifikante Verbesserung der körperlichen Aktivität bei COPD-Patienten belegt. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Genau, wir wissen eben, dass, wie Sie bereits erwähnt haben, die duale Bronchodilatation eben die körperliche Aktivität verbessern kann. Und im Zuge der Activate-Studie von Barz et al. Konnte dies auch für die Kombination Acetinium-Formoterol gezeigt werden. Hier muss man ganz klar sagen, auch unsere Erfahrungen in der Klinik und die Berichte der Patientinnen können dies bestätigen.
Welche Maßnahmen können darüber hinaus gesetzt werden, um die Lebensqualität und die körperliche Aktivität von COPD-Patientinnen und Patienten zu verbessern?
Ich denke, dass hier vor allem eine gute und kontinuierlich ärztliche Betreuung relevant ist und dass eben nicht nur das Hauptaugenmerk auf die respiratorische Symptomatik gelegt werden sollte, sondern eben auch Komorbiditäten oder andere Symptome, wie zum Beispiel psychische Symptome, die eben häufig bei COPD-Patientinnen auftreten, mitbedacht werden sollten. Und wie, weil Sie gerade das Rauchen angesprochen haben, oft kann eben eine Verbesserung des Gesamtgesundheitszustandes und auch vielleicht eben eine Nikotinkarenz auch im Zuge eines ambulanten bzw. stationären Lungenrehabilitationsaufenthalts gelingen. Und ich denke, dass wir hier sicher noch Nachholbedarf haben, um diesen möglichst vielen Patienten zu ermöglichen bzw. den manchen auch einfach schmackhaft zu machen.
Danke für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.